SWR 2.
In unserer Sendung Kontext ist heute Ulrich Tilgner zu Gast. Der Publizist und Fernsehmann lebt und arbeitet seit 35 Jahren in den Krisengebieten des Mittleren und Nahen Ostens. In seinem soeben erschienenen Buch »Die Logik der Waffen« beschäftigt sich Tilgner mit der westlichen Politik in den Ländern des Orients. Über diese Politik und seine Erfahrungen vor Ort unterhält sich Ulrich Tilgner jetzt mit Hans-Jörg Schulz.
Herr Tilgner, morgen steht die US-Präsidentschaftswahl an. Barack Obama will wiedergewählt werden. Vor 4 Jahren hatte der Friedensnobelpreisträger den Change auch für den Nahen und Mittleren Osten versprochen. Was hat er wirklich verändert?
Sehr, sehr wenig. Es war ja auch zu spüren bei der dritten Debatte zwischen ihm und Romney, die ging ja um die Außenpolitik. Da konnte er eigentlich nicht buchen mit dem, was er außenpolitisch verändert hat. Er hat ja auch noch große Ankündigungen nach seinem Amtsantritt gemacht. Er hat in Kairo eine Rede gehalten vor Studenten. Das wäre ja seinem Vorgänger Bush gar nicht möglich gewesen. Und da hat er im Grunde die Aussöhnung mit der arabischen, oder er sprach immer nur von der islamischen Welt, gesprochen und hat diese ins Auge gefasst. Aber das ist ihm ja nicht gelungen. Und dann muss man einfach, wenn man schon Bilanz zieht, sagen, der Truppenabzug aus dem Irak ist von seinem Vorgänger vereinbart worden. Er hat einen sogenannten Surge gemacht, also noch mehr Truppen nach Afghanistan geschickt. Die zieht er jetzt ab, weil er weiß, auf dem Boden kann man nicht gewinnen. Das hat sich herausgestellt. Und das palästinensisch-israelische Problem konnte er nicht bewegen. Es steht genau da, wo es vor 4 Jahren war. Das Verhältnis zum Iran ist sehr, sehr gespannt. Er hat es zwar geschafft, dass es keinen Krieg gegeben hat, aber das allein ist ja kein Change. Denn die Politik der Sanktionen, die er verstärkt hat, gibt es seit 30 Jahren. Also im Grunde kann ich nichts erkennen, was sich verändert hat. Und der Anti-Amerikanismus in der Region ist nicht schwächer geworden. Das war zu Anfangs seiner Amtszeit so, sondern er wird wieder tendenziell stärker. Und die Leute sind grundweg enttäuscht.
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch »Die Logik der Waffen«, dass man im ganzen Orient so die Erwartung an Obama gehabt hätte, er würde der Region auch wieder etwas mehr Würde bringen. Was meinen Sie mit dem Wort Würde in dem Zusammenhang?
Es war ja ein Teil der Demonstranten, die im arabischen Frühling, also in Tunesien und auch in Ägypten, gefordert haben, dass man sie ernst nimmt. Die Menschen wollen ernst genommen werden. Sie leben in Diktaturen und daran hat sich ja mit Ausnahme von Tunesien und Ägypten relativ wenig geändert. Das gilt von Marokko bis nach Jemen. Und diese Würde, die den Menschen fehlt, und man darf ja nicht vergessen, die Araber sind eigentlich sehr würdevolle Menschen. Sie kommen aus einer nicht organisierten Gesellschaft, historisch. Also wenn man zurückgeht, gab es die Stämme, dann kam der Islam dazu. Es gibt ja bis heute immer einen Islam, der mit Stammesrecht gemischt ist. Also einen reinen Islam gibt es nicht. Das glaubt man eigentlich nur hier im Westen. Und dieser Stolz ist dann durch die Diktatoren gebrochen worden. Das muss man einfach sehen. Die Menschen sagen, wir wissen, reich werden können wir nicht mehr. Die Menschen in Nordafrika sind ja sehr arm. Aber sie sagen, wir wollen würdevoll leben und wir wollen hier nicht herumgetreten werden von denen da oben.
Sie haben vorhin diese Rede in Kairo vor Studenten erwähnt. Das wäre ja so etwas gewesen, wo man aufeinander zugeht und miteinander auch intellektuell diskutiert.
Das war ja auch die Absicht von Obama. Er hat es ja auch belohnt bekommen, also Standing Ovations von, also die Studenten sind aufgestanden und haben geklatscht. Er ist gefeiert worden in Kairo. Er hat gesagt, die Israelis dürfen keine Siedlungen mehr bauen. Diese Position hat er ja heute gar nicht mehr. Die konnte er nicht durchhalten. Die Israelis sind ja doch sehr, sehr starrsinnig, wenn es um den Bau von Siedlungen geht. Und diese Politik, die er angekündigt hat, ist natürlich mit großem Beifall nicht nur damals aufgenommen worden, sondern man hat gedacht, es wird besser. Und das ist nicht gekommen. Und ich glaube, der arabische Frühling ist nur zu verstehen, also diese Demonstration, die es dann gegeben hat, auch als Moment der Enttäuschung. Man hat gesehen, mit Waffen kann man Demokratie nicht exportieren. Obama hat angekündigt, dass er mit der arabischen Welt sich aussöhnen will. Er hat gesagt, hier muss es eine demokratische Reform geben. Auch das klappt nicht, also müssen wir es selbst machen. Und der Herbst ist gefolgt, jetzt gibt es keine Demonstrationen mehr, sondern jetzt gibt es Bürgerkriege. Also genau eigentlich das Gegenteil von dem, was die Menschen wollen.
Was man erhofft hat. Nun gibt es ja eine Alternative zu Obama, die heißt Mitt Romney. Besteht nicht die Gefahr, mal abgesehen davon, dass der bisher noch sehr wenig von Außenpolitik überhaupt versteht, besteht nicht die Gefahr, dass er eher einen Stil pflegt, wie ihn George Bush gepflegt hat?
Das sehe ich nicht so. Es hat ja in den vergangenen Wochen etwas sehr Merkwürdiges gegeben. Obama oder seine Administration hat das Programm der Drohnenkriege auf 10 Jahre erweitert. Das heißt, man hat einen möglichen Nachfolger, wenn Romney dann morgen gewählt werden sollte, ein Programm für 10 Jahre für den Krieg aus der Luft mit Raketen gegen Feinde Amerikas hinterlassen. Und das ist eigentlich ja das Neue, was Obama eingeführt hat. Er hat die Bodentruppen zurückgezogen. Das wird er ja auch machen oder das hinterlässt er auch seinem Nachfolger. Und der wird daran nichts ändern. Also amerikanische Politiker wissen, am Boden kann man nicht gewinnen und der Bodenkrieg ist extrem teuer. Obama hat die gesamte Außenpolitik umgestellt, aber er hat sie im Grunde fortgeschrieben und macht Interessenpolitik für die USA mit anderen Mitteln. Also es werden Truppen in anderen Staaten ausgebildet, man hat eine sehr enge Kooperation, es wird dieser Luftkrieg geführt mit unbemannten Flugzeugen, man hat Spezialkommandos gebildet, die überall eingesetzt werden. Heute weiß ja niemand mehr, wo sind die amerikanischen Soldaten im Einsatz und vielleicht zu Guantanamo, auch dieses Gefängnis wollte oder das Lager wollte Obama ja schließen. Es gibt gar keine Neuankömmlinge mehr, die Amerikaner töten heute, sie nehmen nicht mehr gefangen, sie töten. Und ich glaube, das ist eine Politik, die Romney fortsetzen wird. Er hat sich innenpolitisch eigentlich festgelegt. Er sagt, er will Arbeitsplätze schaffen, er will die Ausgaben reduzieren des Staates und da passt kein Krieg rein. Kriege sind extrem teuer. Die Amerikaner haben eh schon Militärausgaben, die gigantisch sind. Kriege dazu können sie sich nicht leisten und das wird auch Romney nicht machen.
Also der Krieg hat nicht aufgehört, aber die Waffen haben sich geändert, weil man mit den Drohnen heute relativ erfolgreich sein kann.
Es sind ja nicht nur die Drohnen. Wenn der Konflikt mit Iran eine neue Stufe erreicht hat, dann auch wegen dieses sogenannten Cyberkrieges. Das heißt also wegen des Krieges im Internet, der ja inzwischen nicht nur von den Amerikanern geführt wird, sondern die Iraner versuchen Gleiches, so kann man es nennen. Also es ist ihnen gelungen, in Saudi-Arabien in die wichtigen Ölcomputer zu kommen und die zu lahmzulegen zum Teil. Die USA haben ja ganz unterschiedliche Angriffe gemacht. Stuxnet ist ja bekannt, dieser Computerwurm, der dann in den Anreicherungsanlagen Irans die Zentrifugen zum Stillstand gebracht hat oder sie sogar zum Teil zerstört hat. Das war vor 2 Jahren. Das war ja aufsehenerregend, als auf einmal herauskam, die Iraner können kein Uran mehr anreichern, weil die Amerikaner durch ein Virus diese Programme lahmgelegt haben von außen. Also das System, das weiß man heute, ist nicht nach außen verbunden, sondern sie haben diesen Virus auf die Laptops von Technikern gebracht und die haben sie in das Werk gebracht. Und die Iraner sagen, wenn die Amerikaner Cyberwar machen, dann machen wir es auch. Es gibt keine Konvention dagegen. Also wenn sie als Privatmann ins Netz gehen und zerstören, werden sie bestraft. Da gibt es eine internationale Konvention. Wenn Staaten das machen, bleibt es ungesühnt. Da gibt es keine Art von Regelwerk dafür.
Also kann man schon mal hier bilanzieren, jetzt 11 Jahre nach dem Beginn des Afghanistan-Krieges, also dem Krieg gegen den Terror, der Krieg ist geblieben, nur völlig verändert worden. Wir haben auf der einen Seite in Ländern wie Afghanistan, Pakistan und so vor allem die Drohnenangriffe, auf der anderen Seite alles, was mit Iran und Ölstaaten zusammenhängt, mehr und mehr diese Computerkriege.
Das ist die eine Seite, aber Obama hat ja niemals, ein einziges Mal hat er, glaube ich, das Wort Krieg gegen den Terror in den Mund genommen. Das Wort benutzt er gar nicht mehr, weil er gesagt hat, das ist Unsinn. Er hat ja damit eigentlich auch recht. Gegen Terror kann man keinen Krieg führen. Man kann dem Terror die Grundlagen entziehen, dass die Leute keine Terroristen werden. Man kann gegen Terroristen Krieg führen. Das hat er ja auch angekündigt. Das hat er gemacht. Was im Einzelnen zur Tötung von Bin Laden geführt hat und wie das dann genau erfolgt ist, ich würde sagen, das war bereits der vorgezogene Wahlkampf vor 16 oder 17 Monaten. Obama ist da sehr, sehr vorsichtig und er hat, und das zeigte ja die letzte Debatte mit Romney, einen großen Teil der militärischen Kräfte wieder freigesetzt, um eine mögliche Auseinandersetzung gegen China führen zu können. Und Romney hat ja auch sehr bereit über die möglichen Spannungen mit China gesprochen. Also ich glaube, der Mittlere Osten wird eher US-Soldaten frei werden und dafür werden diese gewaltigen Kapazitäten, die die Amerikaner haben, zurückgezogen und möglicherweise für eine Auseinandersetzung oder für ein Drohszenario gegenüber China vorbereitet. Und damit sind die USA militärisch völlig beschäftigt. Und Romney wird daran, so ist jedenfalls meine Einschätzung. Und da habe ich eigentlich, wenn ich mit Diplomaten oder auch mit Politikern in der Region gesprochen habe, immer wieder diese gleiche Einschätzung gehabt. Sie sagen, es wird nicht viel passieren. Er wird Israel stärker unterstützen. Obama war sehr israelkritisch. Er wird möglicherweise den Aufständischen in Syrien mehr helfen als Obama. Er wird den Druck auf Iran möglicherweise schneller erhöhen. Aber das sind alles nur graduelle Unterschiede. Das ist keine richtig neuartige Politik. In der Region sehe ich sie nicht.
Nun ist das ja für die USA natürlich von Vorteil, wenn sie zum Beispiel Luftkriege führen oder Cyberkriege, weil sie dann weniger direkte Verluste haben. Aber sie sind ja häufig in diesen Ländern, den Betroffenen, und reden mit den Menschen in Kabul. Zum Beispiel, für die hat sich ja eigentlich wenig verändert.
Das ist richtig. Es gibt ja eine ganz merkwürdige Entwicklung im Orient, also im weiteren Mittleren Osten, muss man sagen. Der Nahe Osten ist ja eher Israel-Palästina. Auf der einen Seite diese wahnsinnig reichen Ölstaaten, Saudi-Arabien und die arabischen Staaten am Persischen Golf. Und auf der anderen Seite diese doch eher bevölkerungsreichen Krisenstaaten. Ägypten gehört ein bisschen dazu, dann Syrien mit dem Bürgerkrieg, der ja aus Saudi-Arabien bezahlt wird. Das ist ja auch auffällig. Saudi-Arabien hat niemals die demokratischen Bewegungen unterstützt, sondern unterstützt radikale Moslems, die mit der Waffe kämpfen. Die hat man dann, ich würde sagen, auf der Payroll. Die bezahlt man und dann weiß man, wenn diese Leute an die Macht kommen, hat man einen leichten Zugang. Und das ist für die Amerikaner schon unheimlich. Also ich glaube, mittlerweile kann ich ganz vorsichtig so über eine Tendenz sprechen, die ich sehe im Orient, dass Saudi-Arabien aus dieser Bevormundung der USA sich löst, weil dieses Land wahnsinnig viel Geld bekommt. Man kann es sehen, die Saudis waren noch vor 2 Jahren an einem Krieg gegen Iran interessiert, mittlerweile nicht mehr. Die Saudis sind so selbstbewusst geworden, sie kontrollieren die Syrienpolitik, sie haben große Medien, mit denen sie die arabische Welt nicht kontrollieren, aber stark beeinflussen können. Sie haben den demokratischen Virus im Grunde gekillt, also sie haben es geschafft, dass diese Aufstandsbewegung nicht mehr existieren. Iran wird schwächer, ihr syrischer Gegner Hafez al-Assad steht vor dem Sturz. Es ist ja nur noch eine Frage von Monaten. Also Assad wird nicht wieder seine Macht restaurieren können. Er verteidigt sie noch, aber irgendwann wird er stürzen. Und das ist dann ein Triumph der Saudis und die werden selbstständig. Und diese gigantischen Ölgelder in der Region werden weiter fließen. Und sie werden die Region sehr stark mitprägen. Ich glaube, das muss man sehen. Die Amerikaner haben es nicht geschafft, das, was sie eigentlich wollten unter Bush, diese Region zu kontrollieren. Das haben sie eindeutig nicht geschafft. Ich glaube, sie werden weiterhin Schadensbegrenzung machen und sie werden alles dafür tun, dass das Öl exportiert wird. Davon profitieren sie. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu erkennen, dass die Amerikaner nicht daran interessiert sind, Ölquellen zu kontrollieren mit ihren Konzernen oder da $3-4 pro Barrel zu gewinnen. Sie sind daran interessiert, dass das Öl fließt, dann geht der Ölpreis runter und dann sparen sie Milliarden, Hunderte von Milliarden im Jahr, wenn der Ölpreis niedrig ist, weil sie sind nach wie vor der größte Ölimporteur der Welt.
Im heutigen Kontext ist der Publizist Ulrich Tilgner zu Gast, der ja seit 35 Jahren in den unterschiedlichen Teilen des Mittleren und Näheren Ostens als Journalist unterwegs ist. Herr Tilgner, wir haben gerade über Syrien schon kurz gesprochen. Das ist nun das Land, das, glaube ich, den Menschen im Moment emotional irgendwo am nächsten ist, am Herzen liegt, wegen der unsäglichen Situation auch der Flüchtlinge, die wir immer mitbekommen. Sie schreiben in Ihrem Buch, in Syrien wurde ein Albtraum Wirklichkeit. Wer ist denn schuld an diesem Albtraum letztlich?
Die Staaten der Region, die internationale Gemeinschaft in toto. Man hat es nicht verstanden, die demokratische Opposition, die es ja auch in Syrien gegeben hat, zu unterstützen. Diese ganze Unterstützung war halbherzig. In Tunis und in Kairo ist den Studenten und der jungen Generation eine Art Überraschungskuh gelandet. Und dann kamen die Saudis und waren, ich würde es am liebsten sagen, genervt. Der saudische König hat ja bei Obama mit telefonisch interveniert und hat gesagt, lass den ägyptischen Präsidenten nicht fallen. Die Amerikaner haben gesehen, sie konnten gegen den Druck der Straße die Regierung nicht halten. Mubarak ist alt, er war ein Auslaufmodell. Und dann haben diese merkwürdigen Kriege und Bürgerkriege in Libyen und Syrien angefangen. Es gab ja auch den Aufstand der Jugendlichen in Libyen und dann sehr schnell ist ein Bürgerkrieg gekommen und jetzt in Syrien ist das Gleiche passiert. Also ich würde sagen, der Westen hat es nicht geschafft, die demokratischen Bewegungen im Orient zu unterstützen. In Bagdad sind die Demonstranten zusammengeschossen worden. In Bahrain sind sie zusammengeschossen worden. In Jemen sind sie zusammengeschossen und ausgehungert worden. Über fast ein Jahr. Was hat sich geändert? Der Stellvertreter des Diktators ist heute Staatspräsident. Da muss man sehen, da hat der Westen versagt. Und das ist natürlich eine Politik, die in der Region gestärkt wird. Die Iraner wollen keine Wechsel. Die Saudis wollen keinen Wechsel. Diese Diktatoren, das sind Auslaufmodelle. Ich glaube auch, auf lange Sicht wird sich auf der arabischen Halbinsel sehr viel ändern. Also die reichen Prinzen wollen irgendwann Demokratie. Die Prinzessinnen wollen nicht mehr durch einen Sehschlitz die Welt beobachten und in London und New York mit modernsten Klamotten einkaufen gehen. Also diese Schizophrenie, der wollen sie sich nicht mehr länger aussetzen. Und ich glaube, irgendwann fängt es dort an zu bröckeln. Man sieht erste Zeichen dafür. Und von da aus sind die alten Herrscher in der Region extrem daran interessiert, dass der Virus der Demokratie zerstört wird. Und der Westen unterstützt diesen Virus nicht. Also in der Frage saudischer König oder Emir von Kuwait oder die Demonstranten auf den Straßen, wählt man immer wieder die Herrschenden. Und das ist genau das, was die Leute dort wollen. Sie wollen sagen, wir halten unsere Länder ruhig, guckt, sonst gibt es Bürgerkriege, die gibt es bei uns nicht. Und das ist auch ein Interesse, das es im Iran gibt. Die Iraner sind ja auf der einen Seite sehr, sehr stark in der Unterstützung von Assad. Auf der anderen Seite sagen sie aber immer, der Krieg, der Bürgerkrieg muss beendet werden. Es muss Wahlen dort geben. Also die Iraner wollen auch nicht, dass es Umstürze gibt. Und sie wollen auch nicht, dass es radikale demokratische Prozesse gibt. Denn dann könnte dieser Virus auch noch mal wieder auf den Iran übergreifen.
Der Iran ist eine, wenn man so will, regionale wichtige Großmacht auf der einen Seite und Saudi-Arabien als regionale wichtige Großmacht auf der anderen Seite. Ist es auch so eine Art Stellvertreter? Stellvertreterkrieg, die da in Syrien stattfindet?
Richtig. Also Syrien hat ein ganz starkes Element des Stellvertreterkrieges. Und man sieht die internationale Situation, die ja auch nicht mehr so einheitlich ist, nicht wie vor 10 Jahren. Also Russland und die USA ziehen immer an zwei anderen Enden des Stranges. Also Russland unterstützt Assad, die Iraner unterstützen Assad. Ich glaube, es ist falsch, wenn man sagt, die Leute wollen die Diktatoren dort. Aber die Leute wollen nicht, dass es eine Änderung gibt und sie ihren Einfluss verlieren. Assad ist für die Iraner und auch für die Russen eine Möglichkeit, noch ein Stückchen Einfluss zu haben. Und für die Iraner geht es, glaube ich, darum, je länger der Krieg in Syrien läuft, der Bürgerkrieg, desto später wird etwas mit ihnen passieren. Ich glaube, man sieht einfach Syrien so als Art Schutzschild. Und Russland sagt, wir haben Einfluss in Syrien, wir haben eine Militärbasis, dort liegt jetzt ein Flugzeugträger. Also wir wollen, dass Assad bleibt. Aber nicht, weil man ihn liebt, sondern einfach, weil man weiß, man wird sonst Einfluss verlieren. Und der Westen ist nicht in der Lage, diese Probleme diplomatisch zu lösen. Ich glaube, der Westen versagt, was die Verteidigung der Menschenrechte angeht, aber er versagt noch mehr, was die Durchsetzung logischer Ziele auf dem Verhandlungswege angeht. Also man muss sich mit Russland einigen. Man kann sich auch mit Iran einigen. Es ist nicht nötig, dass da 100.000 Leute in Syrien sterben und dann Iran irgendwann unter Sanktionen zusammenbricht und dann vielleicht dort 200.000 Menschen sterben. Also das ist eine Perspektive, die ist eigentlich grauenvoll. Aber Russland sagt, wenn es denn nicht anders sein soll, dann wird es so kommen. Und die Saudis sagen, besser Krieg dort und Bürgerkrieg dort als bei uns. Und der Westen schließt die Augen und sagt, das ist in unserem Interesse. Gegner von uns werden geschwächt und werden letztlich zusammenbrechen und ihre Macht verlieren.
Diese starke Rolle von Saudi-Arabien, die Sie aufgeführt haben, und dieses wahnsinnige Geld, also die haben allein in diesem Jahr 300 Milliarden US-Dollar durch Rohölverkauf verdient, kann dieses hochgerüstete, vom Westen ja hochgerüstete Saudi-Arabien eigentlich nicht auch mal für Israel irgendwann gefährlich werden?
Also für mich ist diese
vom Iran, aber
ja, das ist richtig. Für mich ist diese Gefahr real. Also das saudische politische System, die Monarchie ist nicht so stabil, wie man es denkt. Und ein großer Teil der Bevölkerung und ja auch die saudische Politik generell, die Saudis unterstützen die radikalsten Kräfte in der islamischen Welt. Das sind Leute, die die Demokratie in ihrer Weltanschauung schon ablehnen, die Salafisten. Das sind die Gruppen, die von Saudi-Arabien unterstützt werden. In Saudi-Arabien gibt es ja zwei Pfeiler der Macht. Das sind die Sauds, also das ist die königliche Familie, und das ist die Geistlichkeit, die erzkonservativ ist und die radikalste antiwestliche Version des Islam verkörpern. Und sie versuchen jetzt, ihre Ideen zu exportieren. Und das gelingt, weil sie das Ölgeld haben. Also ich halte das für sehr gefährlich. Und wenn diese Kräfte jetzt aufgerüstet werden und wenn ein junger Offizier, der dann auch die Unterstützung der Geistlichkeit hätte, die Monarchie stürzt, wie zum Beispiel Gaddafi seinerzeit, dann würden die Raketen, die Panzer Richtung Israel ausgerichtet werden. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Und dass man das nicht bedenkt und dass man darüber nicht redet, halte ich schon per se für skandalös, weil die Saudis mit diesen Waffen nicht nur andere Staaten bedrohen können, sondern auch eine Überlebensgarantie bekommen. Jeder wird sagen, die saudische Monarchie muss gehalten werden. Wenn es Demokratie gibt, man weiß gar nicht, wie das Verhältnis zu Israel wird. Und dann haben die auf einmal Waffen für 100 Milliarden Dollar. Allein aus den USA sind Waffen für 64 Milliarden Dollar bestellt worden. Das sind 6 Jahre iranischer Militärhaushalt. Eigentlich unvorstellbare Summen. Diese Waffensysteme können tendenziell gegen Israel eingesetzt werden. Und ich würde sagen, die Möglichkeit ist nicht klein. Wenn Sie sich anschauen, was sich in der Region in den vergangenen Jahren verändert hat, dann ist ein Schwenk von Saudi-Arabien gegen Israel sehr gut vorstellbar. Einfach, weil die Geistlichkeit an der Macht bleiben will und dann die Rhetorik gegen Israel losgeht. Aber dann sind nicht mehr 1000 Kilometer, wie zum Iran, liegen zwischen Israel und einem möglicherweise feindliche Äußerungen tuenden Staat, sondern nur noch wenige Kilometer. Es ist der Golf von Aqaba, da können Sie durchschwimmen. Die saudische Grenze von Saudi-Arabien nach Eilat können Sie mit dem Paddelboot oder ein guter Schwimmer kann dahin schwimmen. Und da würden dann die Panzer stehen.
Ja, also ein irres Szenario, was irgendwie so gar nicht sonst vorkommt in den Medien. Vieles von dem, was Sie so gerade schildern, darüber sollte man ja viel deutlicher auch diskutieren. Warum passiert das nicht? Warum reden wir nicht deutlicher über die Saudis zum Beispiel, die ja auch in Bahrain damals dafür gesorgt haben, dass so was wie ein arabischer Frühling gar nicht erst aufkommen konnte?
Das liegt zum Teil natürlich an den Medien. Das liegt zum Teil an den Menschen, also an den Zuhörern jetzt. Also in einer halben Stunde kann man darüber reden, aber in anderthalb oder in 3 Minuten nicht. Es ist unbequem, weil die Welt soll ja eigentlich in Ordnung sein. Und diese Kriege sind vorbei. Der Bürgerkrieg in Syrien, der greift nicht nach Europa über. Also man ist im Grunde zufrieden mit dieser Geschichte und will sich mit möglichen Konsequenzen und möglichen Szenarien in der Zukunft nicht auseinandersetzen.
Also dann nutzen wir jetzt doch die Chance noch, dass Sie da sind und reden nochmal über den Iran, die andere wichtige Macht in der Region. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Herr Tilgner, immer weniger Iraner interessieren sich für die Politik. Was ist denn da passiert seit der Grünen Revolution? Da dachte man, das ist ja ein politisch aktives Volk.
Die Iraner sind aktiv, aber den Iranern ging es eine Zeit lang auch sehr gut. Also der Zusammenbruch der Ökonomie erfolgt ja gerade in diesen Wochen. Durch die Sanktionen, Iran kann weniger Öl verkaufen. Interessant ist, Iran kann Öl exportieren, aber nicht wirklich Öl verkaufen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, ich habe das im Buch schon angedeutet, dass es kommen muss, jetzt ist die Währung zusammengebrochen und jetzt wird der iranische Konsum deutlich nach unten fallen. Sie müssen sich vorstellen, in diesem Land Iran, 80 Millionen Einwohner, ist der Lebensstandard von vielen Familien deutlich höher als in Saudi-Arabien. Das heißt, die iranische Regierung hat unter dem Druck der Straße doch enorme Mittel, also Milliarden und Milliarden der Ölgelder bereitgestellt, um die Währung zu stützen. Und das bedeutet, sie können importieren. Jeder Iraner hat ein Handy. Die Hälfte der Bevölkerung hat Zugang zum Internet. Es werden 1,5 Millionen Autos pro Jahr hergestellt. Also Iran ist eigentlich ein sehr modernes Land. Das hat man nur nicht richtig zur Kenntnis genommen, weil eben diese Gelder in den Konsum geflossen sind. Jetzt wird sich alles ändern. Ich wage keine Prognose. Man hat mir zum Beispiel jetzt meine Pressekarte nicht mehr erneuert. Also ich kann zwar in den Iran noch fahren, aber dort nicht mehr arbeiten.
Und es stehen ja jetzt immerhin bald Präsidentschaftswahlen.
Ja, genau. Da hat man gesagt, da müssen Sie einen neuen Antrag stellen. Also ich glaube nicht, dass der dann genehmigt wird. Also man drängt die Journalisten raus. Man ist zufrieden mit diesem auch verzerrten Bild über Iran im Ausland. Und die Leute werden jetzt unruhig werden. Also die Mittelschichten, die Lehrer, die Anwälte werden verarmen. Also ganze Teile, auch die Kaufleute können nicht mehr diese wahnsinnigen Gewinne machen. Iran wird noch teurer werden, die Inflation wird weitergehen. Also Iran steht vor sehr schweren Zeiten, davon gehe ich aus. Und ob dieses System überlebt, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber wenn die Sanktionen so weitergehen, dann kommt ein Punkt, dann wird Iran zusammenbrechen. Die Opposition ist eben aus zwei Gründen nicht mehr da. Einmal, sie wurde mundtot gemacht, aber die Leute sind auch nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Also wenn Sie sich erinnern an die grüne Demonstration, da waren Millionen auf der Straße 2009. 2013 werden wahrscheinlich nur noch wenige Leute wählen. Und dann darf man nicht vergessen, das Regime hat natürlich eine Trumpfkarte in der Hand mit den Sanktionen. Sie sagen, die Sanktionen treffen euch. Was heißt das? Der Westen ist gegen euch. Man sagt immer, wir wollen die Opposition unterstützen. Faktisch geht es euch jetzt schlechter wegen der Sanktionen. Und das ist ein Dilemma, bei dem ich noch nicht weiß, wie sich das entwickelt. Ich sehe keine, es gibt sehr viele Oppositionelle. Jeder Iraner hat sozusagen schon zwei Seelen der Opposition in sich. Einmal möchte er Demokratie und zum anderen möchte er die Macht der Geistlichkeit beenden. Also das sind so zwei Seelen in seiner Brust. Jetzt ist die Frage, wem läuft man letztlich hinterher oder mit wem verbündet man sich? Werden es demokratische Kräfte sein? Oder wird das Land nicht auch wie in Syrien, wie in Libyen in eine Phase des Chaos kommen? Also ich sehe im Iran die Gefahr von Chaos, wenn diese Sanktionen weitergeführt werden, ohne dass es politische Konzepte zur Lösung der Konflikte mit dem Westen kommt. Denn im Gegensatz zu dem, was alle sagen, wird ja erst die Lösung der politischen Konflikte den Weg für die Opposition öffnen. Also in einem Land, was unter enormem Druck vom Ausland steht, werden Oppositionelle nicht die Regierung stürzen. Das wird immer schwierig sein. Das kann man jetzt auch in Syrien sehen. Die demokratische Opposition ist eingebrochen, zusammengebrochen. Zum Teil arbeiten die Leute heute wieder mit Assad. Das muss man einfach mal auch so sagen. Unter diesem Druck von Ausland und unter diesem Druck von radikalen Sunniten, die bewaffnet werden und die ja zum Teil wirklich Al-Qaida nah sind. Also ich halte das für eine eigentlich sehr verantwortungslose Politik, die der Westen jetzt dort betreibt.
Herr Tegner, zum Schluss noch kurz gefragt, weil wir jetzt ja doch sehr viel Deprimierendes hören mussten. Sie leben jetzt ja mehr als ein halbes Leben in dieser Region und sind auch mit ihr irgendwo verbunden. Das ist man ja, wenn man dort lebt. Was ist ein Hoffnungszeichen für Sie?
Es gibt viele Hoffnungszeichen. Also ein Hoffnungszeichen ist, dass die Region sich finanziell aus der Umklammerung des Auslands gelöst hat, dadurch, dass die Ölpreise so hoch sind. Also die Ölgelder gehen jetzt in die Region. Sie werden irgendwann auch dort ankommen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in die Hand von demokratisch gewählten Regierungen. Dann ist ja die Globalisierung mit ihren Auswirkungen so intensiv. Die Leute haben Handys, also in Afghanistan und im Irak sind gar keine Telefonsysteme traditionell mehr gebaut worden. Jeder hat ein Handy. Also die Modernität überrollt die Region. Die Menschen reisen. Im Iran sind immer Hunderttausende auf den Beinen, wenn sie dahin und rausfliegen. Die Flugzeuge sind voll. Jetzt sind 3 Millionen zum Eid-Fest. Also vor 2 Wochen sind 3 Millionen Saudis in den Emiraten gewesen. Also von da aus wird die offene Lebensform von den Menschen mehr und mehr angestrebt. Und ich glaube, es ist nicht nur so, dass diese Bevormundung durch den Westen abgeschüttelt wird, sondern auch die Bedrohung durch Al-Qaida wird zurückgehen. Nicht die Bedrohung des Westens, sondern diese Formel, dass man die Modernität zurückschlagen muss und eine Urform des Islams oder die Stammesgesetze eigentlich dagegen setzen muss. Also Bin Laden war für mich kein richtiger Moslem, sondern er war eine Mischung zwischen einem radikalen Moslem und einem radikalen Stammeskrieger. Die Al-Qaida als Bedrohung, die jetzt ja wieder noch einen Aufschwung erlebt, die wird zurückgehen. Die demokratischen Kräfte werden stärker werden. Die Region hat genug Geld und Ressourcen. Also von da aus glaube ich, dass es langfristig aber gut werden wird. Nur die Region ist jetzt in der Phase des Umbruchs. In Europa 1848, die bürgerliche Revolution. Jahrzehnte hat es gedauert. Am Anfang zitterten alle Monarchen und dann waren sie wieder fest im Sattel. Und 10, 15, 20, 30 Jahre später, in Deutschland 90 Jahre später, erzielte das Ganze dann Wirkung. Oder in Deutschland sogar 100 Jahre später. Und wenn Sie das so sehen, das wird in der arabischen Welt schneller gehen. Und im Orient werden diese Umbrüche kommen. Aber sie benötigen Zeit. Und eines, das kann ich sagen, das habe ich gelernt, die Menschen wollen Veränderung. Aber die Art, wie der Westen diese Veränderung einfordert, wie der Westen diese Veränderung durchsetzen möchte, das wird nicht akzeptiert und das funktioniert auch nicht.
Das sagt Ulrich Tilgner im heutigen Kontextgespräch mit Hans-Jörg Schulz. Das Buch »Die Logik der Waffen« ist soeben im Aurel Füßle Verlag erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.